Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde geboren im Jahr 1452 in einem kleinen Dorf namens Vinci, unweit von Florenz. Kein Palast, kein großer Name, kein reicher Erbe, nur ein Kind, das zwischen den Welten stand. Mein Vater, Ser Piero, war Notar. Meine Mutter, Katharina, ein einfaches Bauernmädchen. Ihre Verbindung war nicht erlaubt und so wurde ich unehelich geboren. Ein Kind ohne Anspruch auf Rang, aber mit einem unbegrenzten Hunger nach Wissen. Ich erinnere mich an die Hügel meiner Kindheit, an Olivenbäume, an das Summen der Insekten über den Feldern. Ich sah, was andere nicht sahen. Das Muster in den Flügeln eines Vogels, die Spirale in einer Muschel, den Schatten, der sich mit der Sonne veränderte. Alles schien miteinander verbunden und ich wollte wissen, warum. Schon früh zeichnete ich, mit Kohle auf Stein, mit Kreide auf Holz, mit allem, was ich finden konnte. Tiere, Gesichter, Pflanzen, Wasserläufe. Ich wollte verstehen, wie Dinge funktionieren, nicht nur wie sie aussehen. Ich beobachtete, dass Vögel im Wind gleiten konnten, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Ich zählte die Blätter einer Pflanze, bis ich Muster fand. Ich studierte, wie Wasser über Steine fließt und Linien zieht. Alles war Bewegung, Rhythmus, Gesetz. Ich war ein Schüler der Natur, lange bevor ich je eine Schule betrat. Als mein Vater sah, dass ich mehr malte als spielte, brachte er mich nach Florenz. Florenz, das war keine Stadt, das war ein Strom aus Ideen, eine Bühne der Geister. Dort traf ich auf Andrea del Verrocchio, einen der angesehensten Meister seiner Zeit. Er nahm mich in seine Werkstatt auf und dort begann mein wirkliches Leben. Ich lernte alles, nicht nur Malerei, sondern auch Bildhauerei, Architektur, Mechanik, Chemie, Anatomie. Verrocchio glaubte, dass ein Künstler das Ganze verstehen müsse, nicht nur den Pinselstrich. Und das prägte mich für immer. Ich erinnere mich an den Tag, als ich das erste Mal an einem seiner Gemälde mitarbeiten durfte, an der Taufe Christi. Ich malte den Engel links im Bild. Verrocchio sah ihn, schwieg und legte den Pinsel nieder. Man sagt, er habe danach nie wieder gemalt. Vielleicht ist das Legende, aber ich weiß, in diesem Moment begriff ich, was Kunst sein kann, ein Fenster zur Wahrheit. Ich war 16, vielleicht 17 Jahre alt. Ich spürte in mir ein Feuer, das nie mehr verlöschen sollte. Ich wollte alles wissen, alles verstehen, alles schaffen. Doch Florenz war auch ein Ort des Wettbewerbs. Jeder wollte Größe, jeder suchte Ruhm. Botticelli, Ghirlandaio, später Michelangelo. Wir atmeten dieselbe Luft, aber jeder suchte seinen Himmel. Ich jedoch wollte nicht nur malen, ich wollte sehen. Nicht nur, was das Auge erfasst, sondern was darunter liegt. Knochen, Muskeln, Mechanismen, Bewegung. Ich begann, Tiere zu sezieren, um zu begreifen, wie Leben funktioniert. Das war ungehörig gefährlich, aber ich konnte nicht anders. Ich war ein Bastardkind, das keine Universität besuchen durfte, kein Latein konnte, keine alten Texte studieren durfte. Doch vielleicht war genau das mein Glück. Ich war frei von den Dogmen der Gelehrten. Ich glaubte nur an eines: die Beobachtung. So begann mein Weg. Nicht als Künstler, nicht als Erfinder, nicht als Philosoph, sondern als jemand, der einfach nicht aufhören konnte zu fragen. Ich war Leonardo aus Vinci und ich war auf der Suche nach dem, was alles verbindet. Florenz war ein Wunder. Die Stadt atmete Kunst, Macht und Ehrgeiz. Überall roch es nach Farbe, Metall, feuchtem Ton und heißem Wachs. In den engen Gassen arbeiteten Maler, Goldschmiede, Bildhauer, Architekten. Und über allem lag dieses Gefühl, dass hier etwas geschah, das größer war als wir selbst. Ich arbeitete in der Werkstatt von Verrocchio, eine Welt aus Staub und Genialität. Wir gossen Bronze, mischten Pigmente, studierten Licht. Ich beobachtete, wie der Meister Goldblätter mit dem Atem anhauchte, damit sie an der Oberfläche klebten, wie er Schatten setzte, die mehr sagten als Worte. Ich zog jedes Detail auf wie ein Schwamm, doch während andere einfach nur malten, fragte ich, warum? Warum bricht sich das Licht anders auf nasser Haut als auf Stein? Warum bewegt sich ein Mensch so und nicht anders? Warum erscheint ein Schatten nie ganz schwarz, sondern lebt in Abstufungen? Ich begann Dinge zu messen, zu skizzieren, zu berechnen. Ich studierte Proportionen, den goldenen Schnitt, den Zusammenhang von Geometrie und Schönheit. Für mich war Kunst keine Nachahmung der Natur, sie war ihr Spiegel. Neben der Arbeit im Atelier lief mein Kopf unaufhörlich. Ich schrieb in Notizbücher, kleine Hefte voller Skizzen, Gedanken, Gleichungen. Alles rückwärts, in Spiegelschrift. Nicht, weil ich Geheimnisse verstecken wollte, sondern weil ich Linkshänder war und die Tinte sonst verschmierte. Ich beobachtete Vögel, Wasserläufe, Maschinen. Ich zeichnete Zahnräder, Fluggeräte, Katapulte, Musikinstrumente. Ich war Maler, ja, aber ich fühlte mich mehr und mehr als Ingenieur. Meine ersten Aufträge kamen langsam, Porträts, kleine Altäre, Dekorationen. Ich arbeitete akribisch, manchmal zu langsam für meine Auftraggeber. Ich konnte nicht aufhören, Dinge zu verbessern, zu überdenken. Ein Gemälde war für mich nie fertig. Es war nur in einem Zustand des Stillstands. Florenz war zu dieser Zeit eine Republik, aber auch ein Spielball der Medici, dieser Familie, die Kunst und Macht so kunstvoll verband. Lorenzo de Medici, der Prächtige, förderte uns alle. Unter seiner Schirmherrschaft blühte die Stadt wie nie zuvor. Ich bewunderte ihn und gleichzeitig sah ich, wie nah Glanz und Korruption beieinander lagen. Ich durfte in jenen Jahren Anatomie studieren, heimlich. Ich zeichnete Muskeln, Knochen, Sehnen. Ich schnitt Körper auf, um zu sehen, wie Gott den Menschen gebaut hatte. Nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus Ehrfurcht. Ich wollte wissen, wie das Leben funktioniert. Ich erkannte, dass der Mensch selbst eine Maschine war. Ein göttliches Werk aus Hebeln, Gelenken und Flüssen. Und ich dachte, wenn ich diese Mechanik verstehe, kann ich alles verstehen. Doch nicht alle verstanden mich. Manche hielten mich für seltsam, andere für gefährlich. Ein Maler, der lieber Zahnräder zeichnet als Engel, war verdächtig. Ich hatte wenige Freunde, aber viele Gedanken. Verrocchio lobte mich. Aber ich merkte, dass meine Neugier größer war als seine Werkstatt. Ich wollte nicht nur Bilder malen, ich wollte die Welt neu erfinden. So begann ich, eigene Aufträge zu suchen. Ich entwarf Bühnenmaschinen für Feste, Wassersysteme für Gärten, Instrumente für Musiker. Ich war überall und doch nirgends fertig. Florenz war mein Lehrer. Die Stadt lehrte mich, dass Kunst und Wissenschaft keine Gegensätze sind, dass man die Schönheit eines Vogels nur versteht, wenn man seine Flügel studiert. Und so stand ich bald an einer Schwelle, bereit, meine Stadt zu verlassen. Nicht, weil ich sie nicht liebte, sondern weil ich wusste, ich musste weiter. Dorthin, wo Ideen nicht nur gezeichnet, sondern gebaut werden konnten. Ich war Lehrling, Forscher, Suchender. Und mein nächstes Ziel hieß Mailand. Seit meiner Kindheit hatte mich der Himmel gefesselt. Wenn ich die Vögel sah, wie sie stiegen, schwebten, sanken ohne zu fallen, dann spürte ich etwas, das tiefer ging als Neugier. Es war Sehnsucht, nicht die eines Kindes nach Abenteuer, sondern die eines Menschen nach Freiheit. Ich beobachtete sie stundenlang. Ich notierte, wie die Luft unter ihre Flügel strömte, wie sie mit den Schwüngen spielten, wie sie auf Aufwinde reagierten. Ich zeichnete jede Bewegung, jede Feder, jedes Gelenk. Und irgendwann schrieb ich, der Mensch wird einst mit seinen eigenen Flügeln fliegen. In Florenz hatte ich keine Gelegenheit, solche Träume zu verwirklichen. Aber in Mailand, unter dem Herzog Ludovico Sforza, sollte ich Raum bekommen. Ich kam nicht als Maler, sondern als Ingenieur. In meinem berühmten Bewerbungsschreiben an den Herzog versprach ich, Brücken, Festungen, Kriegsmaschinen und Kanäle zu bauen. Erst am Ende, fast bescheiden, erwähnte ich, dass ich auch malen könne. Ludovico nahm mich in seinen Dienst. Ich bekam eine Werkstatt, Werkzeuge, Lehrlinge und Freiheit zu denken. Ich entwarf Schleudern, Wasserläufe, Drehkräne. Doch in meinen privaten Stunden kehrte ich immer wieder zu denselben Linien zurück. Flügel, Flügel, Flügel. Ich baute Modelle aus Holz, Leinwand, Sehnen. Ich studierte, wie sich Wind verhält, wie Gewicht verteilt werden muss, wie Auftrieb entsteht. Ich erkannte, dass man den Flug nicht erzwingen kann. Man muss ihn verstehen. Ich ließ Papierdrachen steigen, konstruierte Luftschrauben, Skizzen von Geräten, die man Jahrhunderte später Hubschrauber nennen würde. Ich schrieb, wenn du den Lauf des Wassers verstehst, verstehst du den der Luft. Und so studierte ich beides. Ich baute Wasserräder, pumpte Ströme durch Glasröhren, beobachtete, wie Tropfen fallen. Alles folgte Gesetzen und ich wollte sie entschlüsseln. Doch in mir war nicht nur Forschergeist, sondern auch Poesie. Ich schrieb in mein Notizbuch, wärst du imstande, dich zu erheben, du würdest den Himmel sehen, wie ich ihn sehe. Ich glaubte daran, dass Wissen nicht trocken ist, dass es Begeisterung braucht, Leidenschaft, dass man nicht forschen kann, wenn man nicht liebt. Ich liebte das, was sich bewegt. Ich liebte das, was wächst, was atmet, was sich wandelt. In dieser Zeit malte ich wenig. Ich hatte Aufträge, ja, Porträts, religiöse Szenen. Doch mein Kopf war voller Mechanik. Ich sah Zahnräder in den Himmeln, Hebel in den Körpern, Kreisläufe im Blut. Ich wollte verstehen, warum das Herz schlägt, wie ein Auge sieht, wie Wasser fließt. Manche sagten, ich verzettle mich, dass ich zu viel wollte, zu wenig vollende, aber sie verstanden nicht, dass ich nie das Ziel suchte, sondern die Bewegung dorthin. Vollendung war Stillstand und ich konnte nicht stillstehen. In einer meiner Skizzen schrieb ich, sobald du fliegst, wirst du den Himmel nie mehr vergessen. Ich habe nie wirklich geflogen. Kein meiner Geräte hat mich getragen. Und doch, in Gedanken tat ich es tausendmal. Ich sah die Welt von oben, die Flüsse wie Adern, die Städte wie Zellen, die Menschen wie Teil eines großen Körpers. Alles war verbunden. Ich ahnte, dass das, was wir Natur nennen, nicht getrennt ist, sondern ein einziges atmendes Ganzes. Manchmal, wenn ich nachts aus dem Fenster meiner Werkstatt blickte und den Wind über die Dächer streichen sah, legte ich die Hand auf meine Skizzen und lächelte. Ich wusste, meine Zeit würde es nicht verstehen, aber eine andere vielleicht schon. Denn wer fliegen will, muss zuerst lernen zu fallen und wieder aufzustehen. Und mein Traum hatte gerade erst begonnen. Mailand war prachtvoll, aber auch gefährlich. Hinter den Marmorfassaden und bunten Stoffen lag ein Spiel aus Intrigen, Eitelkeit und Macht. Ich war in den Dienst von Ludovico Sforza getreten, dem Herzog, der von sich selbst sagte, er sei Freund der Künste und gleichzeitig Herr über Kriege. Ich sah bald, dass er beides war. Ich war offiziell Ingenieur, Festungsplaner, Künstler. Ich entwarf Kanäle, Wasserhebewerkzeuge, Brücken, Bühnenmaschinen. Ludovico liebte Feste und ich machte sie zu Spektakeln. Ich baute drehende Kulissen, schwebende Planeten, fliegende Tiere. Der Hof war begeistert, ich war nützlich. Doch während sie lachten, dachte ich an Gleichgewichte, an Achsen, an Mechanik. Jeder meiner Theatertricks war ein Experiment in Physik. Dann kam mein größter Auftrag, ein Reiterdenkmal, ein riesiges bronzenes Pferd zu Ehren von Ludovicos Vater, 7 Meter hoch. Ich arbeitete Jahre daran, entwarf, modellierte, rechnete. Ich lernte die Anatomie der Pferde, studierte ihre Muskeln, ihre Bewegungen, ihre Eleganz. Ich wollte kein starres Symbol, sondern ein lebendiges Wesen aus Metall. Als ich das Tonmodell fertig hatte, nannte man es das Wunder von Mailand. Doch bevor ich es gießen konnte, brach Krieg aus. Das gesamte Bronze, das ich für die Statue vorgesehen hatte, wurde eingeschmolzen für Kanonen. So endete mein Traum, zerschmolzen in den Feuern der Politik. Ich war enttäuscht, aber nicht gebrochen. Ich wusste, dass meine Skizzen bleiben würden, dass man vielleicht eines Tages das Pferd vollenden würde und tatsächlich, Jahrhunderte später, lange nach meinem Tod, hat man es gebaut. Ein Stück meiner Seele in Bronze. In dieser Zeit malte ich auch. Eines meiner bekanntesten Werke entstand in einem Speisesaal. Das letzte Abendmahl. Kein Fresko, sondern eine experimentelle Mischtechnik auf trockener Wand. Ich wollte Tiefe, Licht, Bewegung. Ich wollte, dass die Jünger wirklich reagieren, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Jeder Ausdruck, jede Handbewegung, jede Falte erzählte etwas. Ich arbeitete langsam. Zu langsam, sagten sie. Aber ich suchte nicht Geschwindigkeit. Ich suchte Wahrheit. Ich beobachtete, wie Menschen sprechen, essen, blicken. Ich studierte Gesichter auf der Straße, die Emotionen in den Augen eines Verräters, die Ruhe in einem, der weiß, was kommen wird. Als das Werk fertig war, kamen die Mönche, die es bestellt hatten. Einige murmelten, es sei zu unorthodox, andere standen still. Ich selbst trat zurück und sah, dass ich etwas geschaffen hatte, das größer war als Auftrag oder Lohn. Etwas, das Fragen stellte, statt Antworten zu geben. Doch mein Leben in Mailand war nicht nur Kunst. Es war auch Beobachtung der Macht. Ich sah, wie Fürsten kamen und gingen, wie Bündnisse gebrochen wurden, wie Wissen missbraucht werden konnte. Ich schrieb in meine Notizen: Wer die Mechanik des Staates begreift, weiß, warum er nicht ewig bestehen kann. Ich blieb viele Jahre in Mailand, fast 2 Jahrzehnte. Ich liebte die Stadt, die mich ernährte und zugleich gefangen hielt. Ich wurde bekannt, bewundert. Und doch blieb ich ein Außenseiter. Kein Adel, keine Familie, keine Religion, die mich wirklich hielt. Nur meine Arbeit. Manchmal dachte ich, ich baue für die Mächtigen, aber ich male für die Ewigkeit. Mailand war meine Schule der Welt. Ich lernte, dass Wissen nicht neutral ist. Dass Kunst nicht frei sein kann, wenn sie nur den Palästen dient. Und ich schwor mir, nie mehr nur im Auftrag anderer zu schaffen, sondern für die Wahrheit selbst. Und langsam begann ich zu begreifen, dass Genialität allein nicht reicht, wenn die Welt sie nicht versteht. Ich habe den Menschen nie als bloßes Motiv gesehen. Für mich war er ein Rätsel, die vollkommenste Maschine, die je geschaffen wurde. Jede Bewegung, Jedes Lächeln, jedes Blinzeln war ein Wunder aus Geometrie und Leben. Und ich wollte wissen, wie dieses Wunder funktioniert. Als ich begann, Leichen zu sezieren, hielten mich viele für verrückt. Ein Maler unter den Toten, sagten sie. Ein Künstler, der statt Pinsel Skalpell führt. Aber ich sah in diesen stillen Körpern die Architektur der Schöpfung. Ich betrachtete sie nicht mit Furcht, sondern mit Ehrfurcht. Ich arbeitete heimlich, oft nachts. Der Geruch des Formalins, das Flackern der Kerzen, das Rascheln des Pergaments, sie wurden mir vertraut. Ich öffnete den Brustkorb eines alten Mannes, untersuchte die Herzkammern, zeichnete die Gefäße mit solcher Präzision, dass spätere Ärzte meine Skizzen als Grundlage nutzten. Ich war kein Arzt, aber ich verstand, das Herz ist nicht nur Symbol, es ist Motor. Ich schrieb, wie das Blut durch den Körper fließt, so fließt das Wasser durch die Erde. Ich sah in allem Parallelen. Der Mensch war für mich ein Mikrokosmos, ein Abbild des Ganzen. Die Adern wie Flüsse, die Knochen wie Berge, das Gehirn wie ein Himmel aus Windungen. Ich zählte Muskeln, maß Sehnen, zeichnete Hände, hunderte Male. Keine Hand gleicht der anderen, und doch folgen sie demselben Prinzip. Ich beobachtete, wie Kinder laufen lernen, wie Alte sich bücken, wie Tänzer Balance halten. Bewegung war Leben und Leben war Bewegung. Doch ich war nicht nur Forscher, ich war auch Suchender. Je tiefer ich in die Anatomie eintauchte, desto mehr fragte ich mich, wo endet der Körper und wo beginnt die Seele? Ich konnte sie nicht sehen, nicht messen. Aber ich spürte, dass sie da war. Vielleicht im Blick, vielleicht in der Stille zwischen zwei Atemzügen. Ich erkannte, dass Kunst ohne Wissenschaft blind ist und Wissenschaft ohne Kunst leer. Das eine erklärt, das andere erweckt. Und nur beides zusammen kann begreifen, was es heißt, Mensch zu sein. Ich zeichnete Föten in Gebärmüttern, Muskelfasern, Knochen, Nervenbahnen. Ich vermaß Schädel, berechnete Proportionen. Der vitruvianische Mensch war mein Versuch, all das sichtbar zu machen. Die Harmonie zwischen Körper, Geist und Raum. Ein Kreis, ein Quadrat, ein Mensch. Alles eins. Manche sagten, das sei Gotteslästerung. Ich nannte es Erkenntnis. Denn wenn man das Werk des Schöpfers wirklich ehren will, muss man es studieren. Meine Skizzen entstanden auf Papier, das heute vergilbt ist, aber sie atmen noch immer. Sie zeigen nicht nur Muskeln und Adern, sie zeigen Staunen. Ich verstand in diesen Jahren, die Schönheit eines Gesichts liegt nicht in der Symmetrie, sondern in der Wahrheit, in der Art, wie Licht über eine Wange streicht, wie Schatten Gedanken formen. Und ich wusste, wenn ich das Leben wirklich malen will, muss ich es in seiner Tiefe begreifen. Anatomie war für mich keine Wissenschaft des Todes. Sie war eine Schule des Lebens. Denn wer weiß, wie der Körper gebaut ist, versteht, wie verletzlich und wie stark wir sind. Und ich suchte nicht nur die Form des Lebens. Ich suchte seinen Sinn. Ich habe viele Gesichter gemalt. Könige, Händler, Edelleute, Mönche. Doch keines war so still, so lebendig, so unergründlich wie ihres. Sie hieß Lisa del Giocondo, die Ehefrau eines florentinischen Kaufmanns. Doch für mich war sie mehr als ein Auftrag. Sie wurde ein Rätsel, das mich nie mehr losließ. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie nicht schön im herkömmlichen Sinn. Kein makelloses Ideal, keine übertriebene Pose. Aber etwas in ihrem Blick war anders. Eine Ruhe, ein Wissen, ein Hauch von Melancholie, den ich nicht greifen konnte. Ich beschloss, nicht nur ihr Gesicht zu malen, sondern ihre Seele. Ich begann wie immer mit Beobachtung. Ich ließ sie stundenlang sitzen, sprach mit ihr, erzählte Geschichten, spielte Musik. Ich wollte, dass sie nicht posiert, sondern lebt. Dass ihr Ausdruck aus dem Moment entsteht, nicht aus Anweisung. Und dann geschah etwas Seltsames. Sie lächelt. Nicht offen. Nicht vollständig. Nur ein Andeuten, fast wie ein Geheimnis, das man nur teilt, wenn man glaubt, verstanden zu werden. Ich versuchte, dieses Lächeln zu fassen, aber jedes Mal, wenn ich glaubte, es zu verstehen, veränderte es sich. Es war da. Und wieder fort. Wie Leben selbst. Ich arbeitete Jahre an diesem Bild. Ich trug Farbe auf, Schicht um Schicht, hauchdünn wie Schleier aus Licht. Ich ließ Schatten atmen, mischte Pigmente, so fein, dass sie nicht gemalt, sondern gewachsen schienen. Ich nannte diese Technik Sfumato, Rauch. Kein harter Übergang, keine Linie, die trennt, nur Übergänge, nur Fluss. Manche meiner Schüler fragten: Maestro, warum dauert dieses Bild so lange? Ich lächelte und sagte: Weil sie atmet. Ich nahm das Gemälde mit, wohin ich auch ging. Nach Mailand, nach Rom, nach Frankreich. Ich konnte es nicht zurücklassen. Es war, als hätte sie etwas von mir oder ich etwas von ihr. Viele glauben, sie lächelt über ein Geheimnis. Vielleicht aber lächelt sie über die Welt, über die Menschen, die alles benennen und nichts begreifen. Vielleicht lächelt sie über mich, über den, der sein Leben lang suchte und doch nie ankam. Ich schrieb in meinen Notizen: Die Augen sind das Fenster der Seele und ihr Blick ist das Tor zum Unendlichen. Wenn ich sie ansah, sah ich, was ich immer gesucht hatte: Balance zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Licht und Schatten, zwischen Wissen und Staunen. Ich wusste, dass ich hier etwas geschaffen hatte, das über mich hinausging. Kein Porträt, sondern ein Spiegel des Menschseins. Als ich älter wurde, malte ich kaum noch. Meine Hände zitterten, mein Blick war schwächer, aber sie blieb. Still, zeitlos. Ich sah sie an und spürte, in diesem Lächeln liegt die ganze Welt. Als ich Italien verließ, war ich müde. Nicht vom Leben, sondern von Menschen, die Macht über Wissen stellen, Neid über Neugier. Ich nahm meine Notizbücher, einige Gemälde, darunter Lisa, und zog nach Frankreich, an den Hof von König Franz I. Er war jung, ehrgeizig und, was selten war, ein Freund der Künste. Er nannte mich Le Divin Leonard, der göttliche Leonardo. Ich lächelte, aber ich wusste, kein Mensch ist göttlich. Wir sind nur Spiegel, die das Licht anders brechen. Franz gewährte mir ein Haus in Clou, nahe Amboise, mit Gärten, Wasserläufen und einem Blick, der weit genug war, um zu denken. Ich hatte endlich Frieden. So viel, wie ein Geist wie meiner ihn finden kann. Ich arbeitete weiter, aber anders. Ich malte weniger und dachte mehr. Ich ordnete meine Aufzeichnungen, schrieb über Bewegung, Wasser, Flug, Architektur. Ich wollte, dass das, was ich erkannt hatte, nicht mit mir verschwand. Doch meine Schrift war klein, spiegelverkehrt, vielleicht weil ich wusste, dass nicht alle Augen bereit waren zu lesen, was ich schrieb. Manchmal besuchte mich der König. Er stellte kluge Fragen, lachte, wenn ich ihm Modelle zeigte, Flugmaschinen, Brücken, Wasserpumpen. Ich glaube, er sah in mir mehr als den Künstler, einen Menschen, der dachte wie ein Ingenieur, forschte wie ein Philosoph und träumte wie ein Kind. Ich sprach oft mit ihm über den Tod, nicht mit Furcht, sondern mit Neugier. Ich sagte: Wer das Leben recht erkannt hat, fürchtet den Tod nicht. Er nickte und schwieg. Ich spürte, dass mein Körper schwächer wurde. Meine rechte Hand gehorchte mir nicht mehr. Ich malte mit der linken, schrieb mit Mühe. doch in meinem Kopf rauschte es wie ein Strom. Ich dachte an all die Dinge, die ich gesehen hatte, Städte, Gesichter, Kriege, Wunder. Und ich fragte mich, habe ich genug verstanden? In meinen letzten Jahren zeichnete ich den Fluss der Zeit selbst. Wasser, das kreist, das nimmt und gibt. Ich glaubte, alles im Universum folgt denselben Gesetzen. Das, was fließt, lebt. Das, was stillsteht, stirbt. Manchmal saß ich abends in meinem Garten, die Hände auf den Knien, und sah, wie das Licht langsam von den Blättern wich. Ich dachte, vielleicht ist Sterben nur eine andere Form des Übergangs, wie ein Schatten, der das Licht nicht löscht, sondern verändert. Als meine Stunde kam, war Franz bei mir. Er hielt meine Hand und ich sah, dass er weinte. Ich sagte leise, ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, weil mein Werk nicht das war, was es hätte sein können. Aber in Wahrheit wusste ich, ich hatte mein Möglichstes getan. Ich war Maler, Forscher, Träumer. Ich hinterließ keine Kinder, keine Dynastie, nur Gedanken, Linien und das leise Lächeln einer Frau, das Jahrhunderte überdauern würde. In Frankreich fand ich Ruhe. Und vielleicht für einen Moment das, was ich mein ganzes Leben gesucht hatte. Vollkommenheit im Unvollendeten. Ich bin gegangen, wie ich gelebt habe. Leise, suchend, zwischen Licht und Schatten. Doch was bleibt von einem Menschen, der nie stillstehen konnte? Vielleicht nicht die Antworten, sondern die Fragen, die er hinterlässt. Ich wusste immer, Wissen ist kein Besitz, es ist Bewegung. Ein Gedanke zieht den nächsten nach sich, wie Wellen auf einem See. Was ich sah, was ich zeichnete, was ich träumte, es gehörte nie mir allein, es gehörte der Zukunft. Man nennt mich heute Genie. Aber das Wort schmeichelt mir nicht. Genie ist nur ein anderes Wort für Unruhe. Ich war rastlos, unzufrieden, selten glücklich. Denn jedes Mal, wenn ich glaubte, etwas verstanden zu haben, öffnete sich dahinter eine neue Tür. Ich wollte den Flug der Vögel verstehen und schuf Entwürfe für Maschinen, die erst Jahrhunderte später fliegen würden. Ich beobachtete Wasser, Wind, Wolken und sah, dass Natur Mathematik spricht, aber in Poesie denkt. Ich malte Gesichter, die nicht altern, weil sie nicht nur Körper zeigen, sondern Seele. Doch mein größtes Werk war vielleicht keines aus Farbe oder Stein, sondern ein Gedanke, dass alles miteinander verbunden ist. Der Mensch mit dem Himmel, das Auge mit dem Herzen, die Wissenschaft mit der Kunst. Meine Notizbücher, meine Skizzen, meine Apparaturen, vieles blieb unvollendet. Und doch, im Unvollendeten liegt Wahrheit. Vollkommenheit ist eine Illusion, Stillstand eine Lüge. Nur wer wagt, unvollständig zu bleiben, bleibt lebendig. Jahrhunderte nach meinem Tod habt ihr begonnen, meine Linien zu lesen wie Offenbarungen. Ihr seht in mir den Wissenschaftler, den Ingenieur, den Künstler. Aber ich war nichts davon oder alles zugleich. Ich war einfach ein Mensch, der sehen wollte. Ich träumte davon, dass eines Tages jeder Mensch mit demselben Staunen auf die Welt blickt, mit dem ich sie betrachtete. Nicht um sie zu besitzen, sondern um sie zu verstehen. Wenn ihr heute auf die Mona Lisa schaut, wenn ihr die Skizze des vitruvianischen Menschen seht, wenn ihr durch Maschinen fliegt, die einst nur in Gedanken existierten, dann atmet ihr ein Stück von mir, nicht weil ich sie geschaffen habe, sondern weil ich gezeigt habe, das Denken hat keine Grenzen, wenn man das Staunen nie verliert. Ich starb in Frankreich, fern von Florenz, fern von der Welt meiner Jugend. Aber ich starb nicht allein. Ich starb mit meinen Gedanken, mit meinen Linien, mit meinen Fragen und vielleicht mit einem Lächeln das dem der Mona Lisa nicht unähnlich war. Ich war Leonardo da Vinci und mein Werk war das Leben selbst. Alles ist verbunden. Wer das erkennt, sieht die Welt mit den Augen der Schöpfung. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere, bewerte und teile den Podcast mit Freunden. Und vor allem schreib uns, wessen Geschichte soll als nächstes lebendig werden? Deine Stimme entscheidet über die Vergangenheit von morgen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.